Wir schauen uns heute Prophetien im Alten Testament an, die über den Messias und im Besonderen über das Werk, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, gesprochen haben. Und ich habe gesagt, dass Jesus über 300 Prophetien, spezifische Prophetien über sein erstes Kommen im Alten Testament erfüllt hat. Man kann sich jetzt die Wahrscheinlichkeit anschauen, wie wahrscheinlich ist es, dass sowas zufällig passiert. Und da gibt es einen Professor Stoner, der hat das ausgerechnet. Der Herr Steiner. Der hat 8 Prophetien genommen. Und zwar, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, dass er einen Vorläufer, einen Boten haben wird, der Messias, dass er als König nach Jerusalem einreiten wird auf einem Esel, dass er von seinem eigenen Volk geschlagen werden wird, dass er für 30 Silberstücke verraten werden wird, dass diese Silberstücke zum Kauf des Feldes des Töpfers verwendet werden wird, dass er misshandelt werden wird, aber seinen Mund nicht auftun wird und dass seine Hände und Füße durchbohrt werden. Und dieser Herr Stoner hat die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas zufällig eintrifft. Und er ist auf die Zahl 1 zu 10 hoch 17 gekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 mit 17 Nullen hinten dran, dass sowas zufällig eintrifft. Und es ist einfach erstaunlich, wenn wir diese Dinge sehen. Das sind nur 8 Prophetien von den 300. Und das gibt uns wirklich Zuversicht für sein zweites Kommen, aber auch, dass er treu sein wird zu seinem Wort, für die Verheißungen, die er uns gegeben hat, für unser persönliches Leben. Es ist vernünftig, an Gott zu glauben. Gott hat nie von uns verlangt, dass wir einen Sprung ins Nichts machen und an irgendeine Geschichte glauben, sondern Gott hat uns Gründe gegeben, dass wir an ihn glauben können. Und die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Wir sehen nicht nur diese erstaunlichen Prophetien, die eingetroffen sind, wir sehen auch diese Kontinuität in der Bibel. Die Bibel ist über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben worden. Von ungefähr 40 Autoren oder über 40 Autoren, die waren aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Da war ein König dabei, da war ein Hirte dabei, ein Fischer, ein Premierminister, Leute aus den verschiedensten Hintergründen. Über 40 Autoren. Die Bibel ist auf 3 Kontinenten geschrieben worden, in 3 verschiedenen Sprachen geschrieben worden. Und doch sehen wir diese Einzigartigkeit, diesen einen roten Faden, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wir sehen diese Übereinstimmung, wir sehen dieses zentrale Thema und das ist die Erlösung von uns Menschen und Gottes Heilshandeln an uns Menschen. Letztendlich das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das ist auch ganz toll, wenn wir das sehen. Die Bibel kann nicht zufällig geschrieben worden sein. Das kann kein Zufall sein, sondern da ist einer dahinter, der das Ganze inspiriert hat und das war Gott. Jetzt können wir die Frage stellen, warum war das Gott so wichtig? Dieses Kreuz Jesu, das, was er für uns getan hat, dass er über tausende Jahre das offenbart, mit dem Volk Israel handelt, uns Bilder und Zeichen gibt, uns Prophetien gibt. Warum war das Gott so wichtig? Warum hat er so viel Energie und so viel Zeit und Mühe, wenn man bei Gott von Mühe sprechen kann, aufgewendet, um das zu tun. Und ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass Gott sehr beziehungsorientiert ist. Man könnte vielleicht sogar sagen, Gott ist eine Beziehung. Wir wissen, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. 3 Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese 3 haben eine total innige Beziehung, eine Liebesbeziehung. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Heiligen Geist, der Vater liebt den Heiligen Geist und umgekehrt natürlich auch. Da ist eine irrsinnige Liebe und eine Einheit da in Gott, bevor er noch irgendwas anderes geschaffen hat. Und dann irgendwann hat sich Gott entschieden, er möchte Menschen schaffen. Und die Bibel sagt, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen. Und Gott wollte eine Beziehung zu uns haben, zu uns Menschen. Und ich kann nicht erklären, warum wollte Gott uns erschaffen? Er wollte es so. Ich stelle mir es irgendwie so naiv vor, es ist vielleicht so, wie ein Paar, das glücklich verheiratet ist und das die totale Liebe hat und die totale Einheit hat und einfach so eingehüllt ist in Liebe. Aber irgendwann ist ja der Wunsch da, Kinder zu haben, dass irgendwie diese Liebe, diese Einheit mit anderen zu teilen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Und Gott hat uns erschaffen, weil er Beziehung zu uns haben wollte, eine Liebesbeziehung mit uns haben wollte. Und kein Wunder, Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen, wir sind alle beziehungsorientiert als Menschen. Wir Menschen brauchen Beziehungen und eigentlich alles, was uns von Wert ist, hat irgendwo mit Beziehungen zu tun. Also wir schätzen schon auch andere Dinge, so schöne Autos und schöne Häuser. Aber eigentlich, ich schätze schöne Autos nur, wenn ich jemanden habe, der mit mir fährt oder wenn ich mit dem Auto zu jemanden hinfahren kann, auf lange Sicht gesehen zumindest. Wir sind beziehungsorientiert, wir brauchen Beziehungen. Weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und Gott ist Beziehung, wenn man so sagen will. Und die wichtigste Beziehung im Leben eines Menschen ist natürlich die Beziehung zu Gott. Wir sind auf ihn hin geschaffen, wir sind auf ihn hin zentriert, orientiert. Und Gott möchte, dass wir Anteil haben an dieser Einheit, an dieser Liebesbeziehung, die er in sich selber hat. Gott möchte uns hineinnehmen in diese Liebesbeziehung. Gott möchte uns einhüllen in Liebe, wenn man so sagen will. Durch diese Beziehung mit ihm. Das war sein Ideal, das war seine Absicht, wie er uns geschaffen hat. Aber, das Gott hat schon öfter drüber gesprochen, freie Liebe. Liebe ist nur durch eine freie Entscheidung möglich. Es ist keine Liebe, wenn Gott Roboter erschaffen hätte, die gesagt hätten, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das wäre keine Liebe. Eine freie Entscheidung ist notwendig. Und deswegen sehen wir ganz am Anfang in der Bibel, dass Gott den Menschen ein Objekt gegeben hat, in dem Fall einen Baum, hätte wahrscheinlich auch was anderes sein können, aber wo er seinen freien Willen ausüben konnte. Und Gott hat gesagt, hey, ihr dürft von allen Früchten im Garten essen, nur nicht von diesem einen Baum. Das heißt, ihr könnt euch da entscheiden, entweder für mich oder gegen mich. Haltet ihr euch an das, was ich sage, oder nicht? Und wir sehen dann, wir alle kennen die Geschichte im 1. Mose, im 3. Kapitel. Wir werden jetzt da so das Alte Testament im Überblick, im Zeitraffer durchnehmen da. Wir alle kennen die Geschichte, dass die Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Dass sie von Satan verführt worden sind und von dem Baum gegessen haben, von der Frucht des Baumes. Und wir sehen den Fall, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Und dann sehen wir im Kapitel 3, im 1. Mose 3, Vers 9, die Menschen haben sich versteckt vor Gott, die haben sich geschämt. Und Gott, der Herr, steht, er rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und ich denke, das ist die Stimme eines Vaters, dessen Herz gebrochen ist. Gott sagt, hey, wo bist du? Was habt ihr gemacht? Ihr habt euch gegen mich entschieden. Und das, was, wenn wir uns gegen Gott entscheiden, wenn wir sündigen, dieser Begriff, das ist das Einzige, was uns von Gott trennt. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt, was uns von Gott trennt. Es ist diese Sünde, diese Schuld vor Gott. Und Sünde ist einfach, dass wir nicht vollkommen sind. Dass wir nicht so sind, wie Gott ist, Gottes Charakter. Alles, was wir gegen seinen Charakter tun, ist Sünde. Und in Jesaja 59, Vers 1 steht, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sodass er nicht hört. Es gibt nichts anderes, was uns von Gott trennt. Nur Sünde. Und das ist unser Problem. Weil uns das herausreißt aus dem, wofür wir geschaffen worden sind. Aus dieser Einheit, aus dieser Liebesbeziehung mit Gott. Es ist nicht, dass wir zu wenig gebildet sind, wie die Humanisten sagen, oder wie die New Age-Leute sagen, dass wir nur noch nicht erkannt haben, dass wir Gott sind. Das ist ein toller Gott, der nicht erkennt, dass er Gott ist. Na, Gott sagt, unser Problem ist Sünde, weil das ist, was uns von ihm trennt. Und so sind wir schuldig vor Gott. Und das ist nicht nur irgendwo, dass wir uns schlecht fühlen, sondern eine objektive Schuld. Also du kannst auf der Autobahn rasen mit 180 und es ist toll. Du fühlst dich super dabei. Oder du kannst 180 fahren und du fühlst dich irgendwie schuldig, weil, was weiß ich, du hast vielleicht die Frau oder einen Freund im Auto. Das wäre so mehr psychologisch, ich fühle mich schuldig. Aber wenn da die Geschwindigkeitsbegrenzung steht, da ist das Schild, das sagt, du darfst nur 100 fahren und du fährst 150, dann ist es eigentlich egal, ob du dich schuldig fühlst oder nicht schuldig fühlst, weil du bist objektiv schuldig, du bist zu schnell gefahren. Und das ist das, was wir vor Gott haben. Gott sagt, hey, du bist zu schnell gefahren. Falsche Richtung, da ist was da, was uns trennt, du bist schuldig geworden vor mir. Und im Römer 3,23 sagt uns die Bibel, dass wir alle schuldig geworden sind und der Herrlichkeit Gottes zu kurz gekommen sind. Und im ersten Johannesbrief heißt dann im ersten Kapitel, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben und dass wir keine Sünde sind, dann lügen wir und wir machen Gott zum Lügner. Also fangen wir es gar nicht an damit, wir alle wissen das doch. Wir halten uns nicht mal unser eigenes Gewissen. Aber es war nie Gottes Absicht, dass wir von ihm getrennt sind. Es war nie Gottes Absicht, es war nie sein Plan. Und wir Menschen, wir sind nicht geschaffen worden für diese gefallene Welt, in der wir jetzt leben. Und hey, wir alle wissen das, wir alle spüren das. Das ist der Grund, warum wir uns vielleicht manchmal so verloren fühlen. Warum wir uns so als Fremde irgendwo fühlen hier. Das ist, warum wir unser Leben hier oft als schmerzlich erleben. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Umwelt, wofür Gott uns eigentlich gar nicht erschaffen hat. Wir leben getrennt von ihm, das war nie seine Absicht. Wir sind oft wie so ein Fisch, der außerhalb vom Wasser ist. Und das ist unser Problem, diese Trennung von Gott. Und es ist wichtig, dass wir dieses Problem verstehen, dass wir Gottes Heilswirken verstehen können. Warum hat Gott Jesus gesandt? Warum musste Jesus für mich sterben? Wir müssen es verstehen. Das Problem Gottes war, Gott hat keine Probleme, aber das war ein Problem. Und zwar, Gott ist heilig und er kann nur Heiligkeit akzeptieren. Zu dieser Gemeinschaft mit Gott ist absolute Reinheit, absolute Heiligkeit notwendig. Aber gleichzeitig ist Gott nicht nur heilig, sondern er liebt dich auch unendlich. Und so hat Gott einen Plan gehabt, seit Grundlegung der Welt, sagt uns die Bibel. Und der Plan war sehr teuer für ihn. Weil der Plan hat den Sohn vom Vater getrennt letztendlich. Hat diese Trennung, diese Strafe, diese Folge der Sünde auf den Sohn gelegt, damit er wieder Gemeinschaft mit uns haben kann. Und wir sehen das von Anfang an in der Bibel. Wir haben gesagt, im 1. Mose Kapitel 3, der Mensch ist gefallen. Satan hat den Menschen verführt. Und im Vers 15, ein Fluch, den Gott über die Schlange, über Satan ausspricht. Und er sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen oder deinem Nachkommen und ihrem Samen. Also ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Er spricht hier von einem Nachkommenen. Das erste Anzeichen, die erste Prophetie auf den Messias, dass Gott jemanden aufstehen lassen wird, der dem Satan den Kopf zermalmen wird. Aber gleichzeitig, indem er das tut, wird er verwundet werden und wird auch er getroffen werden. Und dann, wenn wir weiterlesen, im Vers 21 ein interessanter Vers. Die Menschen waren nackt, haben sich plötzlich geschämt. Irgendwas war nicht mehr okay, wie es vorher war. Und im Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Das erste Mal in der Geschichte der Welt, dass ein unschuldiges Tier gestorben ist. Gott musste ein Tier töten, de facto, um ihn, die Menschen bekleiden zu können. Mit dem Fell. Um unsere Schande, um unsere Sünde zu bedecken. musste ein unschuldiges Wesen sterben. Und das ist das ganze Bild, was sich durchs Alte Testament durchzieht, was wir in den Opfern sehen und in diesen ganzen Dingen, wo Gott uns von Anfang an dieses Bild eingebläut hat, hey, es muss ein Unschuldiger für den Schuldigen herhalten. Gut, dann, wenn wir weiterlesen, im Kapitel 4, der erste Mord in der Geschichte, alles die Folge davon, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Es geht bergab, erst das Individuum, dann in die Familie rein, der erste Mord und dann die ganze Gesellschaft geht den Bach runter, bis es so schlimm wird, dass es unheilbar ist. Dann haben wir in den Kapiteln 7 und 8 im ersten Mose die Flut, wo Gott die Menschen richtet und er beginnt neu im Kapitel 9 mit der Familie des Noah. Und dann im Kapitel 12 sehen wir die Berufung Abrahams. Abraham war ein Nachkomme und ein Zeitgenosse vom Noah. Und Gott hat den Abraham berufen, und zwar herausgerufen aus der Stadt Ur in Chaldea, um zu gehen ins Land Kanaan. Und er hat zu Abraham gesagt, ich werde dich zu einer Nation machen. Gott hat Abraham diese Verheißung gegeben und hat gesagt, in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. In dir, durch den Nachkommen, der aus dir kommen wird. Und von da an beginnt Gott mit einem Volk zu handeln. Das Volk Israel. Und das Neue Testament sagt uns, dass alles, was dem Volk Israel geschehen worden ist, uns als Zeichen dient, dass es für uns geschehen worden ist. Also wir können da aus allem etwas lernen. Und dann, ihr kennt die Geschichte, die Sarah, die Frau vom Abraham und der Abraham, waren eigentlich beide so alt, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnten. Aber dann, als Abraham 100 Jahre alt war, hat Gott ihnen den Isaak geschenkt, einen Sohn. Und Gott hat gesagt, okay, durch diesen einen Sohn wird deine Nachkommenschaft sein. Und aus ihm wird der Messias hervorkommen. Und wir sind jetzt schon im 1. Mose im Kapitel 22. Im Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, nachdem Isaak geboren worden war und Abraham sich dort angesiedelt hat. Einige Jahre später, Abraham war zu diesem Zeitpunkt etwa 120 Jahre alt, der Isaak etwa 20 Jahre alt. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Interessant, Abraham sagt zu dem Knecht, hey, ich und der Junge, ich und mein Sohn, wir werden beide zurückkehren. Obwohl Gott ihm gesagt hat, du sollst den Isaak opfern auf dem Berg. Abraham hat den Glauben gehabt, weil Gott ihm verheißen hat, dass seine Nachkommenschaft durch Isaak kommen wird. Er hat den Glauben gehabt, dass Gott, wenn notwendig, den Isaak auferwecken wird aus den Toten. Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Und der Hebräerbrief sagt uns das, dass ihm das als Gerechtigkeit angerechnet worden ist, weil er Gott geglaubt hat. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Isaak war hier 20 Jahre alt ungefähr. Der hätte es locker aufnehmen können mit seinem alten Vater. Es war hier kein kleiner Junge, der da überwältigt worden ist, sondern der sich aus freiem Willen dem Willen des Vaters gefügt hat hier. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Nun, das war hier nicht nur eine Prüfung von dem Glauben von Abraham, sondern ein Bild auf Jesus Christus hin und was er für uns getan hat. Wir sehen hier, Abraham nimmt seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Seinen einzigen Sohn, den er lieb hat. Und dann am dritten Tage, sie gehen 3 Tage lang und am dritten Tag sind sie an dem Ort. So wie Jesus 3 Tage lang im Grab war, war Isaak 3 Tage lang tot in den Gedanken des Vaters. Wir haben schon gesagt, er hat ihn an die Auferstehung geglaubt. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Interessant, so wie Jesus das Kreuz getragen hat, hat Israel das Holz für sein Opfer auf den Schultern getragen. Und dann haben wir schon gesehen, dass Isaak sich seinem Vater aus freiem Willen gefügt hat. Und Jesus hat gesagt: Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es als Lösegeld für viele. Seht ihr das Bild da? Ein ganz starkes Bild für das, was Jesus tun wird, für Gottes Plan. Und übrigens, der Berg, auf dem das passiert ist, dieser Berg Moria, war derselbe Berg, auf dem Jesus gekreuzigt worden ist. Interessant. Sie werden ihn nennen, den Berg des Herrn wird er sehen, wo Gott das Opfer für unsere Sünden ersehen hat und für uns bezahlt hat. Gut, dann geht es weiter mit der Geschichte des Isaak. Und der hat 2 Söhne, den Esau und den Jakob. Wir kennen die Geschichte. Gott sagt, Jakob wird derjenige sein, durch den der Segen kommen wird, der Messias. Dann sehen wir, wie Jakob den Segen des Vaters stiehlt, als der Zweitgeborene, und infolgedessen fliehen muss vor seinem Bruder, der ihn umbringen will. Und auf der Flucht ins Land Haran passiert ihm was ganz Interessantes. Er übernachtet und legt sich hin, Kopf auf einen Stein, und er schläft ein. Das ist poetisch. Kopf auf den Stein und er schläft ein. Und er hat einen Traum. Und er sieht im Traum eine Leiter, die auf der Erde steht. Und die Spitze der Leiter reicht bis in den Himmel hinein. Und er sieht die Engel darauf auf- und niedersteigen. Ihr könnt euch denken, eine seltsame Sache, ein seltsamer Traum. Aber wir können aufschlagen, oder wir müssen nicht unbedingt aufschlagen, das Johannesevangelium, das 1. Kapitel. Ihr kennt die Geschichte mit dem Nathanael, mit dem vornehmen Juden, und Jesus prophezeit über ihn und sagt: Hey, du bist ein Mann, in dem kein Trug ist. Und Nathanael wollte erst nicht an Jesus glauben, aber als er das prophezeien kann, sagt er: Oh, du bist der Messias, der kommen soll, und so weiter. Und Jesus sagt: Na, das war noch gar nichts, du wirst größere Dinge sehen. Er sagt: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wer war der Sohn des Menschen? War Jesus. Was Jesus hier sagt, hey, ich bin die Leiter, die Jakob gesehen hat im Traum. Ich bin derjenige, der die Erde mit dem Himmel verbindet und den Himmel mit der Erde. Ich bin der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ein weiteres Bild. Wir wissen, dass Jakob später in Israel umbenannt wird von Gott, dass seine 12 Söhne zu den 12 Stämmen Israels werden. Und die Prophetie geht dann weiter und Gott sagt, okay, jetzt aus diesem einen Stamm, aus dem Stamm Juda, diesem einen Sohn Jakobs, soll der Messias kommen. Und es wird so immer enger die Linie. Dann kennen wir die Geschichte mit Josef, wie er in die Sklaverei verkauft wird, nach Ägypten kommt, dort durch den Herrn, durch die Vorsorge des Herrn zum Stellvertreter des Pharao wird, die Hungersnot. Jakob und seine Familie ziehen nach Ägypten, sind dort 400 Jahre lang, werden dann unterdrückt unter den neuen Pharaonen. Und Gott beruft den Mose. Mose begegnet Gott im Dornbusch, Gott offenbart sich ihm, sagt, ich bin der ich bin, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er sagt, du sollst das Volk aus Israel aus Ägypten herausführen. Gott hat 10 Plagen für den Pharao, der das Volk nicht gehen lassen will. Und die 10. Plage, die letzte Plage finden wir im 2. Mose im Kapitel 12, wenn wir das aufschlagen. Gott gibt seinem Volk da einen sehr eigentümlichen Plan. Er sagt, der Engel des Herrn, der Engel des Todes wird durch Ägypten gehen und jeden Erstgeborenen erschlagen. Der Erstgeborene war repräsentativ für die ganze Familie, der war immer das Familienoberhaupt, wenn der Vater mal nicht mehr war. Das war eine sehr wichtige Sache damals. Und Gott sagt, aber euch werde ich ein Zeichen geben und wenn der Engel dieses Zeichen sieht, wird er an euch vorübergehen und euch verschonen. Und er sagt hier, fangen wir an vielleicht in Vers 5, von diesem Passafest, dass sie ein Lamm aussuchen sollen, ein Lamm ohne Fehler. Ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. 4 Tage lang, das hat am 10. hat dieses Fest begonnen. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den 2 Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Also dieses Zeichen, dieses Blut von diesem Lamm an die Türpflöcke, Türpfosten streichen. Dann im Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird es keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Satzung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Wieder ein Bild. Wir haben ein Lamm ohne Makel, das geschlachtet wird, sodass die Familie verschont werden kann. Pilatus, als er Jesus gerichtet hat, hat im Prozess gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Im 1. Petrusbrief steht auch, dass Jesus ein Lamm war, ohne Makel und Schuld. wieder ein Bild auf Jesus. Wenn wir durch sein Blut geht Gott an uns vorüber und muss uns nicht richten, weil unsere Sünde schon in Jesus gerichtet worden ist. Sätze. Unter anderem auch über das Heiligtum, wo Gott sagt, hey, an diesem Ort, in diesem Heiligtum, da treffe ich mich mit euch. Da hat Gott mit dem Mose geredet. Und jedes Detail in diesem Heiligtum spricht eigentlich von Jesus und das, was er getan hat. Ich habe da ein Bild davon, dass ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das ausgesehen hat. Das war so eine Umzäunung, in der Mitte ein Zelt, was aus zwei Räumen bestand, einem vorderen Raum, das wurde das Heilige genannt, und einem hinteren Raum, das war das Allerheiligste. Und wenn man da reingegangen ist, von vorne durch diese Umzäunung, da war der Altar, da war ein Becken, wo man sich waschen konnte, oder waschen musste, besser gesagt. Der Altar als Symbol dafür, dass es ein Opfer geben muss, sodass wir Zutritt haben können zu Gott. Die Waschung spricht von der Reinigung, die wir brauchen, um zu Gott kommen zu können. Im Vorraum sehen wir dann den Leuchter, den Kerzenleuchter, diesen typisch jüdischen, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wir sehen einen Tisch mit Broten, mit Schaubroten, die Tag und Nacht dort gelegen sind. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wir sehen einen Weihrauchaltar, das Gebet symbolisiert. Und dann war dieser dicke Vorhang, der war sehr dick, der das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. Und durch diesen Vorhang durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester durchgehen am Versöhnungstag. Und da drin war die Bundeslade. Das war das Allerheiligste. Und diese Bundeslade werden wir uns gleich noch genauer ansehen. Ja, nix auf, die Folie. Die hat so ausgesehen. Im 2. Mose 25 hat Gott dem Mose die genaue Konstruktion von dieser Bundeslade und dem Deckel und den Cherubimen darauf gegeben. Und ich erspare euch das jetzt, dass ich euch das vorlese, deswegen habe ich das Bild kopiert. Aber oft denken wir, ach, es gibt so langweilige Passagen in der Bibel. Wenn man das durchliest, so und so sollst du das bauen und da soll das drauf sein und mit Gold überziehen und denkst du, ach, so mühsam da durchzulesen, oder? Aber oft sind gerade in diesen trockenen Passagen sind so echte kleine Edelsteine drinnen. Lass mich noch ein bisschen was sagen über den Versöhnungstag. Wie gesagt, in dieses Heiligtum, vor dieser Bundeslade, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr reingehen und das war zum Versöhnungstag. Und er durfte auch wieder nur mit dem Blut kommen, eines Opfertieres, wofür er Sühnung oder womit er Sühnung getan hat für die Sünden des ganzen Volkes. Ihr seht, das sind zwei Ziegenböcke, der eine wird geschlachtet, über den werden die Sünden bekannt, der wird geschlachtet. Dieses Blut spritzt dann der Hohepriester auf diesen Deckplattel, auf diese Sühnedeckel wurde das auch genannt. Und dort wurden die Sünden des Volkes bedeckt durch dieses Blut des Opfertiers, was der Ersatz war, sozusagen, der Unschuldige, der gestorben ist für die Sünder. Und so sehen wir diesen Sühnedeckel, die zwei Engel auf beiden Seiten und in der Mitte wurde das Blut drauf gespritzt, was die Sünden bedeckt hat. Und mit dem im Hintergrund schlagt auf das Johannesevangelium, das 20. Kapitel, den Vers 12. Ist eigentlich nur ein Vers. Spricht hier von der Auferstehung. Wird hier beschrieben, Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und siehe zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Sieht ziemlich ähnlich aus, ha? Zwei Engel auf jeder Seite, in der Mitte wahrscheinlich noch die blutigen Leinentücher, mit denen man Jesus umwickelt hat. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben da ein weiteres Bild für das, was Jesus für uns getan hat. Gut, das Volk Israel aus der Wüste zieht letztendlich in das verheißene Land ein unter Josua. Dann kommt die wilde Richterzeit, sehr chaotisch eher. In dieser Zeit spielt auch das Buch Ruth, was ein, wir können nicht ins Detail gehen, aber wo ein wunderbares Bild für Erlösung auch drinnen ist und was der Erlöser oder ein Löser, was das ausmacht. Da ist die Ruth, die verwitwet worden war, und dann gibt es den Boas, der als Verwandter die Ruth lösen will. Das war damals so die Regel, dass ein Verwandter eine Unverheiratete heiraten muss und der Nachkommen zeugen muss. Und dieser Löser musste drei Eigenschaften mit sich bringen. Erstens mal musste er fähig sein zu lösen. Das heißt, er musste ein Verwandter sein. Wir sehen, Jesus ist Mensch geworden. Ist sozusagen unser Bruder geworden, wenn man so sagen will. Er hat diesen Punkt erfüllt. Zweite war, es musste möglich sein, dass er diese Person lösen oder lösen konnte. Das heißt, er musste genug Geld haben. Der musste den Preis bezahlen können. Nun, Jesus war der Einzige, der den Preis für unsere Sünden bezahlen konnte. Weil er der Einzige war, der vollkommen war, der perfekt war. Und der dritte Punkt war, er musste auch gewillt sein, die Person zu lösen. Und wir sehen, dass Jesus gewillt war, uns zu erlösen. Wieder ein Bild. Nach der wilden Richterzeit kommt die Königszeit. Der größte König war der König David. Sagt Gott wieder, der war aus dem Stamme Juda, natürlich. Und Gott sagt zu David, ich werde dir ein Haus bauen. Dein Nachkomme wird für ewig auf dem Thron sitzen und herrschen. Es wird immer enger, die Linie. Jesus wird ein Nachkomme David sein. Deswegen wird im Neuen Testament auch der Sohn Davids genannt. Das ist im 2. Samuel 7 übrigens, wenn ihr es sucht. David hat auch viele Psalmen geschrieben und wir wollen uns einen anschauen, den Psalm 22. David hat so ungefähr 1000 vor Christus gelebt. Das ist so die Zeit, in der wir uns befinden. Wir werden uns den Psalm gleich anschauen. Dann von dem geeinten Königreich geht es bergab. Nach Salomo wird das Königreich geteilt und die Könige wenden sich und das Volk wendet sich von Gott ab und letztendlich richtet Gott das Volk Israel und sie werden in die Gefangenschaft geführt. Nach 70 Jahren im Exil werden sie wieder zurückgebracht in ihr Land und während dieser ganzen Periode gibt es Propheten im Land Israel, die das Wort des Herrn zum Volk sprechen. Und einer dieser Propheten war der Jesaja, der hat etwa 700 vor Christus gelebt. Und wir wollen uns parallel oder gemeinsam im Psalm 22, Jesaja 53 ansehen. Wir finden in diesen beiden Schriftstellen finden wir die genaueste Beschreibung der Kreuzigung in der ganzen Bibel. Im Neuen Testament steht nicht viel in den Evangelien, da steht, sie führten ihn hinaus und er wurde gekreuzigt. Die Leute damals wussten alle, was Kreuzigung bedeutet. Aber es ist interessant, dass diese beiden Prophetien im Psalm 22 und im Jesaja 53 das genaueste Bild von einer Kreuzigung oder von einem Gekreuzigten wiedergeben. Wurden beide geschrieben, als es die Kreuzigung noch gar nicht gab, hunderte Jahre zuvor. Die Kreuzigung wurde erstmals erwähnt von den Persern, glaube ich, obwohl es da anders ausgeschaut hat und die grundlegende Idee war, man wollte einen Getöteten nicht auf den heiligen Boden kommen lassen, deswegen hat man aufgehängt und so zur Perfektion getrieben wurde, diese Art der Hinrichtung eigentlich erst unter den Römern. Also hunderte Jahre später. Aber hier spricht Gott davon. Schlagen wir auf den Psalm 22. Vers 1. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Gebet, das Jesus am Kreuz gebetet hat. Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Jesus hatte am Kreuz sowohl Tag und Nacht. Erinnert euch die Finsternis, die über das Land gekommen ist. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet und vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin wie ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Erinnert euch, dass das die Hohepriester und die Schriftgelehrten zu Jesus gesagt haben am Kreuz? Wo sie gesagt haben, hey, er vertraut auf Gott. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann rette er sich selbst. Steig herab vom Kreuz. Glaubt ihr, Jesus hätte herabsteigen können? Denn klar, Jesus war Gott. Jesus hat vorher gesagt, er könnte Legionen von Engeln zu Hilfe rufen, dass sie für ihn kämpfen. Das wäre Jesus hat den Planeten geschaffen, auf dem das Kreuz gestanden ist. Locker hätte er runtersteigen können. Was hat ihn da drauf gehalten? Die Nägel? Ja. Es war seine Liebe zu uns, was ihn da am Kreuz gehalten hat. Weil er uns so sehr liebt, hat Jesus gesagt, nee, ich bleib da drauf. Vers 10. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere vom Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern haben mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, oder das Wort kann auch durchbohrt heißen. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Die genaueste Beschreibung in der Bibel von einer Kreuzigung. Markus, vielleicht kannst du die Folie auflegen. Was ist bei einer Kreuzigung passiert? Zuerst sind die Gefangenen gegeißelt worden. Es wird berichtet in den Evangelien, dass das mit Jesus passiert ist. Das waren so Lederriemen, wo an die Enden so Knochenstückchen und Glasscherben eingearbeitet waren und was den Rücken so richtig aufgerissen haben. Und dann musste ein Verurteilter diesen Querbalken am Kreuz, musste selber zur Hinrichtungsstätte tragen. Und wir sehen, dass Jesus wahrscheinlich durch die Geißelung und den Schlafentzug und die Schläge der römischen Soldaten, sie haben sein Gesicht verhüllt und haben ihn geschlagen. Ihr wisst, das war schon so geschwächt, dass er das gar nicht mehr tragen konnte. Und dann wurde ein Gekreuzigter ans Kreuz genagelt, und zwar da unten durch. Das war dazwischen die Knochen durch, das er gehalten hat. Das hat den Zentralnerv allerdings durchtrennt und war sehr schmerzhaft. Und wurde dann auch mit den Füßen angenagelt. Und woran so ein Gekreuzigter gestorben ist, war eigentlich gar nicht so sehr der Blutverlust, der war nicht so groß durch die Kreuzigung selbst. Sondern wie ihr hier seht, er musste immer rotieren am Kreuz, um atmen zu können. Weil durch sein Gewicht, das hat ihn runtergezogen, konnte der nicht atmen. Er musste sich bei jedem Einatmen hochziehen und dann wieder nachlassen. Wieder hochziehen und nachlassen. Und ihr könnt euch vorstellen, die wahnsinnigen Schmerzen. Der Rücken hat gerieben an dem Kreuz. Der Gefangene ist nackt gekreuzigt worden, was eine totale Schande war. Besonders für die Juden. Könnt ihr euch vorstellen, das Ungeziefer, die Fliegen, seine Ausscheidungen, alles, was für eine Schande das war. Und meistens ist so ein Gekreuzigter an Erschöpfung gestorben. Das war eigentlich die Todesursache. Kreuzigung war die grausamste Todesart, wahrscheinlich die je erfunden worden ist. Ein römischer Bürger durfte gar nicht gekreuzigt werden, das war nur für Schwerverbrecher. Und für Sklaven bestimmt eigentlich. Okay, nur so, dass wir ein bisschen einen Hintergrund haben, worum es hier geht. Und da sehen wir, wie treffend diese Beschreibung ist. Was heißt, wie Wasser bin ich hingeschüttet? Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Die haben sich ausgerenkt, wie der da gehangen ist. Wie Wachs ist mein Herz geworden? Wissen, dass Wasser aus der Seite von Jesus rausgeflossen ist. Wie Wasser bin ich hingeschüttet worden. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Könnt ihr euch vorstellen, in der Hitze dort. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Und dann weiter, denn meine Hände und Füße haben sie durchgraben. Und meine Gebeine kann ich zählen. Sie schauen auf mich. Und dann natürlich die Prophetie und über mein Gewand werfen sie das Los. Genau das, was passieren ist. Aber das war nicht das Schlimmste für Jesus. Diese Schmerzen und das alles. Das Schlimmste war, dass er getrennt war vom Vater. Weil deine Sünden und meine Sünden auf ihm gelegen sind. Es hat ihn getrennt von Gott, dem Vater. Er, der immer in dieser Liebesbeziehung, in dieser Gemeinschaft mit ihm war. Und deswegen schreit Jesus aus diesen Vers 1 hier und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste. Wart ihr jemals als Kind irgendwo mit den Eltern, wo irgendwo eine Menschenmenge war oder im Kaufhaus oder so und habt die Eltern verloren? Könnt ihr euch erinnern, wie einsam und hilflos und verzweifelt man sich da fühlt? Ich denke, das ist nur ein winziger Geschmack von dem, wo Jesus da durchgegangen ist. Lesen wir Jesaja 53. Das heißt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Der hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Heilung von dieser Seuche der Sünde und von den Konsequenzen der Sünde. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandelten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen all unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Und wir wissen, dass Jesus stumm geblieben ist bei den Verhören und in dem ganzen Prozess. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Wieder ist als Verbrecher hingerichtet worden, aber bei einem Reichen ist er begraben worden. Ist eingetroffen. Ne? Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er auf sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm einen Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Also Gott oder Jesus hat diese Sünde getragen, weil er uns so sehr liebt. Lesen wir zum Abschluss im Neuen Testament Matthäus 26. Haben wir noch einen kleinen Einblick in das Herz Jesu. Vers 36, als sie in den Garten gehen, dann kommt Jesus mit ihnen an den gut genannten Gethsemane und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wir sehen hier Jesus beten. Sagt, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, dann lass es an mir vorübergehen, dass ich da nicht durchgehen muss. Gab es einen anderen Weg? Offensichtlich nicht. Sonst hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Es gibt niemand und nichts anderes auf dieser Welt, der deine Sünden wegnehmen kann, als nur Jesus. Und der Vater konnte nicht den Sohn verschonen und dich retten. Er konnte das nicht, weil nur er den Preis für dich zahlen konnte. Und so hat der Vater den Sohn verlassen, sodass er nicht dich verlassen musste. Und das gibt Johannes 3,16 ein ganz neues Licht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott uns geliebt. Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Sieht ihr den Unterschied hier zum ersten Gebet? Jesus weiß, hey, es gibt keinen anderen Weg. Und er sagt, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Jesus ist unvorstellbar. Jesus betet hier für das Kreuz. Sagt, Vater, dein Wille geschehe. Es ist unbegreiflich, diese Liebe. Und ich glaube, es war in der Situation, wo Jesus Blut geschwitzt hat und gerungen hat, darum war er gesagt, Vater, gib mir das Kreuz letztendlich, damit ich die Menschen erlösen kann. Er wusste entweder ich oder sie. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, eine größere Liebe hat niemand als der sein Leben gibt für seine Freunde. 1. Johannes sagt uns, daran haben wir Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und wir waren nicht mal seine Freunde damals. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel. Für seine Feinde ist er gestorben. Und so hat Jesus diese Trennung getragen. Und wir lesen später im Kapitel 27, ist schon spät, wir werden es jetzt nicht im Detail durchgehen, wo Jesus gekreuzigt wird und dann im Vers 51, in Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und so weiter. Und der Hauptmann sagt, hey, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn. Der Vorhang ist zerrissen, das, was das Heilige im Heiligtum da bedeckt hat und später im Tempel. Das heißt, der Zugang zu Gott ist frei, die Trennung ist weg, weil Jesus unsere Sünde weggenommen hat. Und dann ist natürlich Jesus auferstanden und er will heute in deinem Herzen leben. Preis den Herrn dafür. Was ist das Resümee von dem Ganzen? Zuerst sehen wir, es war sicher kein Zufall. Niemand hat die Geschichte erfunden. Wir können die über tausende Jahre hindurch beobachten und sehen, hey, das war Gottes Plan. Er hat das tausende Jahre zuvor vorhergesagt. Wir sehen, Gott ist in Kontrolle und Gott wird seinen Plan ausführen. Wir können Zuversicht haben, weil wir wissen, dass Gott die Verheißungen halten wird, die er uns gegeben hat. Und wir sehen Gottes Liebe für uns. Wir sehen, wie wertvoll wir ihm sind. Und ich denke, wenn wir das wirklich begreifen, was Jesus da für uns getan hat, werden wir nie wieder auf uns selbst runterschauen. Oder auch auf andere Menschen. Weil wir so wertvoll für Gott sind. Wir sehen aber auch, wie ernst Sünde ist. Dass es hässlich ist in Gottes Augen. Und es sollte uns eigentlich davon abhalten, wenn wir aufs Kreuz schauen. Was wir weiter sehen, ist, die Bibel sagt uns das ganz klar, wir müssen wiedergeboren werden, damit wir in Beziehung mit Gott kommen, damit wir gerettet werden können. Unsere Erlösung beruht auf zwei Ereignissen in der Geschichte. Das erste ist der Tod Jesu am Kreuz, wo er den Preis für deine Sünden bezahlt hat. Und der zweite Punkt ist der Punkt in deinem Leben, wo du das für dich persönlich angenommen hast. Wo du gesagt hast, ich vertraue dir, Jesus, ich nehme das an, was du für mich getan hast. Ich gebe dir mein Leben, ohne Wenn und Aber gebe ich mich dir hin. Und komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Da werden wir wiedergeboren. Und dann wird das für uns persönlich erfahrbar und diese Trennung ist weg. Und es ist unabhängig, wie religiös du bist oder ob du in die Kirche gehst, sei du gehen kannst oder ob du jahrelang in die Calvary Chapel gehst, das ist alles egal. Aber wenn du in deinem Herzen weißt, hey, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, ich habe diesen Schritt noch nicht gemacht, dann musst du den tun. Kannst du sagen, Jesus, bitte komm in mein Herz, ich möchte dich annehmen, vergib mir. Ich vertraue auf dich und lade dich persönlich in mein Leben ein. Und weiters, wenn wir auf Jesus am Kreuz sehen, dann werden wir uns nicht schämen, für ihn einzustehen. Wenn wir sehen, dass er sich nicht geschämt hat, für uns nackt am Kreuz zu hängen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Es verändert letztendlich alles, was Jesus für uns getan hat. Weil er unsere Beziehung zu Gott verändert hat. Wir sind von Feinden Gottes zu Freunden Gottes geworden. Und so können wir diese Freiheit und diese Vergebung genießen, die in dieser Beziehung ist, in dieser Beziehung mit Jesus. Und wir können wieder das sein, wozu wir erschaffen worden sind. Wir können wieder völlig Mensch sein, wenn man so sagen will. Das, was Gott ursprünglich beabsichtigt hat. Wir können Hoffnung für die Zukunft haben. Und Jesu Werk am Kreuz ist die Basis für alles, was wir von Gott empfangen. Seine Liebe, seine Vergebung, seinen Frieden, den Heiligen Geist, die Gaben und die Kraft, Tag für Tag, Moment für Moment zu leben aus seiner Kraft. Und ich sage, Jesus, ich vertraue auf mich, ich kann zwar nicht aus eigener Kraft, aber ich möchte auf dich vertrauen, dass du deine Verheißung halten wirst und dass du mir die Kraft geben wirst, es zu tun und da durchzugehen und dass du mit mir bist.